Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Zu 30 Minuten mit dem Wichtigsten vom Tage begrüßt sie Theo Gers. Was für eine peinliche Blamage. Ausgerechnet die Ampelkoalition, die sich wie keine Regierung zuvor den Klimaschutz so auf die Fahnen geschrieben hat, musste letzte Woche bei der Förderung energieeffizienter Gebäude die Segel streichen. Es war kein Geld mehr im Fördertopf der staatseigenen KfW-Bank. Private Häuslebauer und Großinvestoren standen von einem Tag auf den anderen vor der Frage, ob ihre Finanzierungen noch stehen oder nicht. Seit heute stehen sie wieder. Die Bundesregierung hat zusätzliche Milliarden locker gemacht. Unser erstes Thema. Wir blicken auf die Corona-bedingte Debatte um die Impfpflicht für Pflegekräfte und die Forderungen nach weniger G2-Beschränkungen im Alltag. Beim Blick ins Ausland beschäftigt uns weiter die Ukraine-Krise. Politisch delikat heute. Der ungarische Ministerpräsident Orbán besucht Wladimir Putin. Zurück ins Inland. In Kaiserslautern sind die mutmaßlichen Mörder, die gestern zwei Polizisten erschossen haben, in Untersuchungshaft genommen worden. Die Ermittler sind sich ziemlich sicher, den Fall aufklären zu können. Und schließlich Siltronic, ein führender deutscher Chip-Hersteller, bleibt deutsch. Das ist in Zeiten wie diesen eine spannende Nachricht aus der Wirtschaft. In der Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr geht es um den Lehrermangel und was dagegen zu tun ist. Damit zu unserem ersten Thema. Eigentlich hatte die Ampelkoalition Pech, denn sie musste letzte Woche etwas ausbaden, was faktisch die Vorgängerregierung beschlossen hatte: einen Stopp für bestimmte Förderprogramme zum energieeffizienten Bauen. Denn wegen dieses Stopps schoss die Anzahl derjenigen, die schnell noch einen Förderantrag stellten, dramatisch in die Höhe, bis ausgerechnet Klimaschutzminister Robert Habeck die Reißleine ziehen musste. Doch nun können tausende Bauherren aufatmen. Wer genau, erklärt Jörg Münchenberg.
Hörbar zerknirscht trat der Wirtschaftsminister vor die Presse. Und bevor Robert Habeck die Details der neuen Bauförderung bekannt gab, streute er sinnbildlich noch einmal Asche auf sein Haupt angesichts des plötzlichen wie umstrittenen Förderstopps für energiesparende Gebäude vor ein paar Tagen.
Der Abbruch war kein politisches Glanzstück, das muss man eindeutig zugeben. Ich weiß, dass wir mit der Entscheidung, die KfW-Förderung auszusetzen, Unmut und Enttäuschung und Zorn ausgelöst haben. Und das tut mir wirklich weh für viele Menschen.
Fieberhaft war deshalb nach einem Kompromiss für die Bauförderung gesucht worden, der nun folgendermaßen aussieht. Alle bis zum 24. Januar dieses Jahres eingereichten Anträge sollen bearbeitet und, soweit förderkonform, auch bewilligt werden. Dabei geht es um rund 24.000 Anträge. Danach läuft das Programm nach dem KfW-Effizienzstandard EH55 aus, weil dies nach Ansicht der Bundesregierung längst Baustandard ist. Danach sollen dann nur noch Sanierungen nach dem Standard 55 und Neubauten mit dem höheren Energiestandard EH40 subventioniert werden, gedeckelt jedoch auf 1 Milliarde Euro Fördersumme bis Ende des Jahres. Damit will Habeck einen neuerlichen Antragsansturm beim Auslaufen des Programms verhindern.
Die Regelung, die wir gefunden haben, ist die großzügige Regelung nach hinten und eine strengere, effizientere Regelung nach vorne. Sie schafft Rechtssicherheit, sie gewährt Vertrauensschutz und sie schafft nach vorne raus dann das, was das Programm eigentlich schaffen soll, nämlich wirklich Effizienz bei der energetischen Sanierung.
Im kommenden Jahr soll dann schließlich ein komplett neues Förderprogramm für klimagerechtes Bauen aufgelegt werden. Details dazu wollte Habeck heute allerdings noch nicht nennen. Hintergrund des abrupten Förderstopps vor gut einer Woche war eine regelrechte Antragsflut auf Fördergelder, weil das Programm Ende Januar auslaufen sollte. So hatte es noch die Vorgängerregierung beschlossen. Am Ende drohte die finanzielle Unterdeckung, weshalb Habeck die Reißleine zog. Dennoch kommt der jetzt gefundene Kompromiss, die Ampelkoalition, teuer zu stehen.
Jetzt über die bewilligten 5 Milliarden hinaus werden ungefähr weitere 5 Milliarden notwendig werden. Also kann man über einen groben Daumen schätzen, das weiß man ja nicht genau, wie sich der Januar entwickelt hätte, dass wir gegenüber einem Fortlaufen des Programms zwischen 7 und 10 Milliarden vielleicht einsparen.
Die zusätzlichen rund 5 Milliarden Euro sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden. Gelder, die dann natürlich für andere Projekte nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe begrüßte unterdessen die Entscheidung, mahnte aber, Häuslebauer und Investoren dürften nicht noch einmal so geschockt werden. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft sieht dagegen noch weiteren Klärungsbedarf bei den neuen Förderprogrammen.
Neue Milliarden für alte Förderanträge bei Energiesparhäusern gefunden. Jörg Münchenberg hatte die Details. Und wie sehr das Problem der teurer werdenden Energie die Regierung umtreibt, zeigt auch der Blick auf die Themen der morgigen Sitzung des Bundeskabinetts. Mittwochs trifft man sich in aller Regel und nickt die Dinge ab, die es zuvor, weil nicht mehr strittig, auf die Tagesordnung geschafft haben. Ein Thema morgen, der geplante Heizkostenzuschuss, der allerdings nur einmal gezahlt wird. Aus Berlin, Jim Bob Nikschas.
Mehr als 2 Millionen bedürftige Menschen sollen insgesamt von dem einmaligen Zuschuss für die Heizkosten profitieren, um die Folgen der gestiegenen Energiepreise abzufedern. Konkret geht es um Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld, BAföG, Berufsausbildungshilfe und Ausbildungsgeld. Der Heizkostenzuschuss soll bei Wohngeldempfängern je nach Haushaltsgröße gestaffelt werden. 135 Euro für Singles, 175 Euro bei einem Zwei-Personen-Haushalt. Für jede weitere Person soll es zusätzlich 35 Euro geben. Voraussetzung ist, dass jemand zwischen Oktober 2021 und März 2022 für mindestens einen Monat Wohngeld bezogen hat. Für Studierende und Auszubildende, die BAföG oder Ausbildungsgeld erhalten, ist laut Beschlussentwurf ein Zuschuss von 115 Euro geplant. Im Gegensatz zu Wohngeldempfängern sollen sie den Zuschuss aber selbst beantragen müssen. Morgen wird das Bundeskabinett über den Entwurf des Bundesbauministeriums beraten. Damit Länder und Kommunen den Zuschuss möglichst schnell auszahlen können, soll das Gesetz zum 1. Juni in Kraft treten. Dann werden in der Regel auch die Heizkostenabrechnungen verschickt. Angesichts der massiv gestiegenen Energiekosten fordert ein Bündnis aus Mieter-, Umwelt-, Sozial- und Verbraucherverbänden die Regierung heute auf, einkommensschwache Haushalte durch weitere Maßnahmen zu entlasten, unter anderem durch die Senkung der Stromsteuer und der sofortigen Abschaffung der EEG-Umlage.
Jim Bob Nikschas berichtete, und wir bleiben in der Hauptstadt, wechseln zum täglichen Blick auf die Corona-Lage, wo es demnächst noch verwirrender wird, als es ohnehin schon ist. Denn die Probleme türmen sich langsam auf rund um die berufsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte, die am 15. März kommen soll. Aber auch die Rufe nach Lockerungen beim Stichwort 2G werden immer lauter. Aus Berlin, Pia Behme.
Wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht am 16. März in Kraft tritt, verlieren ungeimpfte Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen nicht automatisch ihren Job, räumte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums ein. Kontrolliert und entschieden werde im Einzelfall. Eine neue Aufgabe für die Gesundheitsämter. Mehrere Ämter hatten sich in den vergangenen Tagen an die Öffentlichkeit gewandt. Sie werden es nicht schaffen, die Impfpflicht zu kontrollieren.
Das macht mir insgesamt schon Bauchweh. Also ich kann nicht sagen, wie schnell, wie stringent hier die Prüfungen und eben auch die weiteren Vollzugsmaßnahmen stattfinden können.
Wir schaffen das gerade noch so wirklich so innerhalb von 24 Stunden, alle Gemeldeten, also die positiv Gemeldeten, auch wirklich anzurufen, nochmal kurz zu informieren, Informationsmaterial zuzuschicken. Vielmehr ist eben da nicht mehr möglich.
So etwa zwei Leiter von Gesundheitsämtern in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Das bestätigte auch die stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Elke Bruns-Philips, der Rheinischen Post. Die Ämter gingen momentan davon aus, dass im Schnitt bei 5-10% der Beschäftigten kein eindeutiger Impf- oder Genesenennachweis vorliege. Diese zu prüfen sei eine erhebliche Belastung, so Bruns-Philips. Laut Infektionsschutzgesetz müssen die Nachweise bis zum 15. März vorliegen. Momentan bitten die Gesundheitsämter allerdings noch darum, von einer Meldung bzw. Zusendung von Papierbögen abzusehen, so der Bundesverband. Der Weg zur Datenübermittlung sei noch nicht geklärt. Auch Maßstäbe für die Einzelfallbewertung würden bislang noch nicht vorliegen. In einigen Bundesländern seien digitale Meldeportale in Vorbereitung. Auf das Problem der fehlenden Umsetzbarkeit will das Bundesgesundheitsministerium mit einem neuen Meldesystem und niedrigschwelligen Impfangeboten reagieren. Einen entsprechenden Antrag präsentierte das Ministerium gestern auf der Konferenz der GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern. Dort wurden auch noch offene arbeitsrechtliche Fragen diskutiert.
Ich bin auch davon überzeugt, dass wir ganz viele Fragen in dem Bereich noch beantworten müssen, damit wir es rechtssicher machen können. Aber eins ist da schon klar, für die Neueinstellung gilt natürlich, dass als Ungeimpfte sozusagen nicht an dieser Stelle arbeiten können. Deswegen ist das für Neueinstellungen ziemlich deutlich. Es ist ja für diejenigen, die sozusagen schon einen Arbeitsvertrag haben. Und dann muss da ja geklärt werden, können sie da verbleiben oder müssen andere Regeln herankommen.
So die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Petra Grimm-Benne. Sorge gibt es auch vor einem sich weiter verschärfenden Personalmangel im Pflegebereich durch die Impfpflicht. Laut der Bundesagentur für Arbeit haben sich derzeit etwa 12.000 Pflegekräfte mehr als üblich arbeitssuchend gemeldet. Der sächsische Caritas-Direktor Matthias Mitscherlich warnte, in der ohnehin angespannten Personalsituation könne ein Ausfall selbst von wenigen Mitarbeitenden nicht dauerhaft kompensiert werden. Christel Bienstein, die Vorsitzende des Bundesverbandes für Pflegeberufe, sieht das Recht bei den PatientInnen.
Man muss damit rechnen, dass natürlich die Personen, die in den Einrichtungen sich befinden, also Patienten und pflegebedürftige Menschen, dass sie ein Recht darauf haben, dass sie von Personen versorgt werden, die geimpft sind und damit auch auf der sicheren Seite sind.
Derweil wird der Ruf nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen lauter. Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD will ein Ende der 2G-Regelung im Einzelhandel. Auch der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, forderte von der Bundesregierung eine Strategie für stufenweise Lockerungen.
Der Druck, ein Ende der G2-Regel zumindest aufzuzeigen, wächst, Pia Behme berichtete. Besonders nachdrücklich fordert hier der Einzelhandel Lockerungen. Und das erklärt sich beim Blick auf die Umsatzentwicklung des letzten Jahres sehr schnell. Heute blickte der Handelsverband HDE zurück und es war das bekannte Bild. Vor allem der stationäre Einzelhandel in den Innenstädten und Fußgängerzonen steht mit dem Rücken zur Wand, berichtet Carsten Zumack.
Der Handelsverband Deutschland warnt vor einer massiven Pleitewelle in der Branche. Allein in diesem Jahr drohe bundesweit 16.000 Geschäften das aus, sagte HDI-Hauptgeschäftsführer Gent am Vormittag in Berlin. Schon seit 2015 hätten jährlich rund 5.000 Läden aufgegeben. Die Corona-Lage dürfte diesen Abwärtstrend jetzt also noch einmal verschärfen. Nach Verbandsangaben leiden vor allem Innenstadthändler weiter unter den Nachwirkungen der Pandemie und den Einschränkungen. Besonders belastend sei die 2G-Regelung, heißt es. Aber auch anhaltende Lieferprobleme, beispielsweise bei Elektronik, Sport- und Haushaltsartikeln, würden die Geschäfte schmälern. Als großes Risiko erachtet der Handelsverband zudem die anziehende Inflation. Von der Politik fordert HDI-Hauptgeschäftsführer Gent, die Zugangshürden zu den Corona-Überbrückungshilfen abzusenken und die 2G-Regelung zurückzunehmen. Diese Maßnahme sei im Kampf gegen die Pandemie nutzlos, kritisiert der Handelsverband. Im Falle von Lockerungen und einer Beruhigung der Pandemielage hält die Branche für das laufende Jahr immerhin ein Umsatzplus von 3% für möglich. Das Gros dürfte aber im weiter steigenden Online-Geschäft ankommen, so die Prognose.
Der Handel macht Druck bei 2G, Carsten Zumack berichtete. Wenn etwas klar ist, braucht es nach der Logik keines klärenden Gesprächs. Eigentlich. Bei der SPD ist das allerdings anders. Gestern gab es ein klärendes Gespräch in der Parteiführung, übrigens ohne dass Bundeskanzler Olaf Scholz daran teilnahm, zur Haltung der Sozialdemokraten in der Ukraine-Krise, wo es doch zuletzt relativ vielstimmig zuging. Und allein, dass das Gespräch stattfand, zeigt, ganz so klar war die Haltung der Sozialdemokraten bis jetzt wohl doch nicht. Ob die Parteilinie jetzt wieder erkennbar ist, dazu aus Berlin Kai Küstner.
Allein die Tatsache, dass diese Klarstellung nötig war, ist aufschlussreich. Jedenfalls war es Lars Klingbeil hörbar ein Anliegen, jegliche Missverständnisse auszuräumen, wer denn die aktuelle Linie seiner Partei festlegt. Die Entscheidung über die SPD-Position treffen er selbst, seine Co-Vorsitzende Saskia Esken und Kanzler Olaf Scholz, betonte Klingbeil und fügte in den ARD-Tagesthemen noch an:
Das, was wir sagen, gilt für die gesamte SPD.
Ein Mann, ein Machtwort. Zuletzt nämlich hatten sich immer wieder Sozialdemokraten mit von der offiziellen Linie abweichenden Ansichten zu Wort gemeldet. Als selbsternannter Solist in einem durchaus vielstimmigen Chor stach dabei vor allem Altkanzler und Gazprom-Lobbyist Gerhard Schröder heraus. Der warf in seinem Podcast der Ukraine Säbelrasseln vor und der grünen Außenministerin Baerbock, sie habe Moskau provoziert. Wenn der Kanzler aber schweigt, werden eben auch solche Stimmen gehört, so lautet der Vorwurf. Den Parteichef Klingbeil mit dem Satz zu entkräften sucht, Olaf Scholz regelt schon schon die Dinge.
Er ist aber niemand, der auf große Überschriften setzt oder versucht, dass er jeden Tag eine neue Überschrift produziert.
Jedenfalls fällt auf, wie viel der Parteichef in diesen Tagen spricht und wie oft der Kanzler in diesen Tagen schweigt. Ein weiterer Vorwurf an die Adresse von Olaf Scholz lautet, er habe viel zu lange gezögert, bis er die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 offiziell mit in den Instrumentenkasten möglicher Sanktionen packte. Noch im Dezember sprach Scholz von einem rein privatwirtschaftlichen Projekt, bis er dann kürzlich eine Kurskorrektur vornahm und den seitdem so viel zitierten Satz prägte, dass im Falle eines russischen Angriffs alles zu diskutieren sei.
Wenn alles auf dem Tisch liegt, liegt auch wirklich alles auf dem Tisch.
Leistet nun der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Nils Schmid im ZDF Interpretationshilfe.
Und niemand sollte einseitig was runternehmen, weder Nord Stream 2 noch SWIFT, wie Herr Merz es getan hat.
Der neue CDU-Chef hatte vor einem Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT gewarnt. Viel Stimmigkeit gibt's auch in der Union. Nun ist das Verhältnis der Sozialdemokraten zur Nord Stream Pipeline aber auch insofern noch etwas spezieller, als sich das deutsche Ende der Leitung in Mecklenburg-Vorpommern befindet. Weshalb Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auch als eher eine Verfechterin der Pipeline gilt. Protest von ihrer Seite an der offiziellen SPD-Haltung habe es, sagen Teilnehmer dem ARD-Hauptstadtstudio, in der Klausur gestern nicht gegeben. Doch so klar wie der luxemburgische Außenminister und Sozialdemokrat Jean Asselborn spricht es in der deutschen SPD bislang niemand aus.
Ich bin auch überzeugt, wenn die Ukraine überfallen wird, dass auch die Diskussion über Gazprom, über wie heißt das, Nord Stream 2 sehr schnell gelöst ist. Dann wird kein Gas fließen,
meint Asselborn bei NDR Info. Darüber, dass Deutschland der Ukraine in keinem Fall Waffen liefern sollte, besteht innerhalb der Ampelkoalition weitgehend jedenfalls Einigkeit.
Kai Küstner berichtete. In der von Russland angezettelten Krise um die Ukraine war auch heute wieder ein Tag der Krisendiplomatie. US-Außenminister Blinken telefonierte mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov, mit Wladimir Putin telefonierten wiederum Emmanuel Macron und Mario Draghi, dazu ein delikater Besuch in Moskau. Viktor Orban war aus Budapest angereist. Delikat ist der Besuch deshalb, weil Ungarn sowohl Mitglied von EU und NATO ist, Orban aber auch bewusst enge Beziehungen zu Moskau pflegt. Florian Kellermann in Moskau. Hat Orban bei Putin etwas erreicht?
Ja, wir haben ja mit Spannung erwartet, ob Putin heute etwas sagt bei dieser Pressekonferenz nach dem Treffen mit Orban, wie Russland antworten wird auf die Reaktion der NATO und der USA auf dieses Ultimatum, das Russland im Dezember gestellt hat, wo eben drin steht, die NATO soll garantieren unter anderem, dass die Ukraine nie der NATO dann eben beitreten darf. Darauf gab es noch keine Antwort. Das ist auch erstmal ein gutes Zeichen. Also es gibt jetzt keine Eskalationsstufe sofort. Putin hat gesagt, wir analysieren die Antworten, die wir da bekommen haben. Klar, man nehme nicht genug Rücksicht auf die Sorgen Russlands, aber man könne eben weiterhin sprechen über langfristige Sicherheitsgarantien, die Russland möchte. Und die Tatsache, dass immer wieder jetzt dieses Wort Sorge, russische Sorge, Russland-Sorge kommt, das ist schon auch ein gutes Zeichen, denn das klingt ja wesentlich weniger scharf als eben russische Forderungen, was eben bisher so im Vordergrund stand. Er hat nochmal unterstrichen, Putin, kein Land dürfe seine Sicherheit auf Kosten anderer Staaten festigen. Das gelte eben auch für die Ukraine und hat er auch auf Verträge zur Rüstungskontrolle hingewiesen, die es früher gab, die es jetzt nicht mehr gibt. Und das ist eben auch ein gutes Zeichen, er ist offenbar bereit, eben über solche Verträge zu sprechen.
Ich sagte es ja schon, Herr Kellermann, delikat war der Besuch von Viktor Orban deshalb, weil Ungarn sowohl EU- wie NATO-Mitglied ist. Andererseits aber Orban Wladimir Putin durchaus nahe steht. Seine russlandfreundliche Haltung, also die von Orban, ist bekannt. Wie hat sich denn Viktor Orban da aus der Affäre gezogen?
Ja, hat gesagt, wir gehen eben einen ungarischen Weg in Bezug auf Russland und das sei sozusagen auch ein Vorbild dann eben für die EU und die NATO. Wir sind Mitglied in diesen Organisationen, trotzdem haben wir gute Beziehungen. Wir haben einen langfristigen Gasliefervertrag abgeschlossen, erst kürzlich. Wir haben uns den Corona-Impfstoff Sputnik V liefern lassen und er hat nochmal gewettert gegen die Sanktionen, die es eben gibt von Seiten der EU und von Seiten der USA gegen Russland, die eben tatsächlich dann eben Ungarn stärker treffen als Russland selber. Was er eben nicht gesagt hat, und das ist auch wichtig, trotz einer Nachfrage eines russischen Journalisten, dass er eben auch nicht will, dass die NATO ausschließt, die Ukraine irgendwann einmal aufzunehmen. Das ist bemerkenswert deshalb, weil es sicherlich auch Hoffnungen im Kreml gab, dass Ungarn als eher pro-russisches Land in der NATO und der EU hier ausschert. Und weil es eben auch erhebliche Streitigkeiten gab in den vergangenen Jahren zwischen Ungarn und der Ukraine bezüglich der ukrainischen, der ungarischen Minderheit in der Ukraine. Trotzdem hat er sich hier eigentlich in dieser Position auf NATO-Linie begeben. Orbán hat gesagt, wir wollen den Dialog.
Nun gab es, ich sagte es ja schon heute, auch ein Telefonat zwischen dem amerikanischen Außenminister Blinken und Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister. Wurde dort Klartext geredet?
Das war im mehr oder weniger die gleiche Tonlage, die es auch zwischen Orbán und Putin gegeben hat. Lavrov hat nochmal klargestellt, es hat eben noch keine Antwort aus Russland gegeben auf diese Antwort wiederum der USA und der NATO. Da gab es Meldungen, dass sie schon vorläge, die liegt noch nicht vor. Aber er hat eben auch gesagt, ja, wir können weiter verhandeln, um zu sehen, ob man sich nicht eben doch darüber einigen könne, dass keine Raketensysteme stationiert werden in Europa oder jedenfalls welche Systeme wo stationiert werden auf gegenseitiger Basis. Es müsse um Sicherheit für alle gehen. Klar, er hat gesagt, unsere zentralen Punkte sind abschlägig beschieden worden, im Moment noch zumindest von NATO und USA, aber trotzdem war auch hier klar die Botschaft, wir werden weiter verhandeln und auch immer wieder jetzt der Verweis auf internationale Dokumente, die es gibt und die zum Beispiel im Rahmen der OSZE, die man einhalten möchte und auf die man den Westen verpflichten möchte.
Florian Kellermann, vielen Dank für diese Einordnungen aus Moskau. Zurück ins Inland. Zwei Polizisten wurden gestern bei einer Routinekontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen. Am späten Nachmittag wurden die mutmaßlichen Täter, zwei Männer, verhaftet. Und heute nannten die Ermittler erste Details zu den beiden aufwühlenden Polizistenmorden. Aus Kaiserslautern unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann.
Wegen Fluchtgefahr hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl verhängt. Die beiden 38 und 32 Jahre alten Saarländer stehen im Verdacht, gestern früh nach 4 Uhr die tödlichen Schüsse auf den 29-jährigen Kommissar und die 24-jährige Polizeianwärterin abgefeuert zu haben. Möglicherweise, weil ihr stehender, unbeleuchteter Kastenwagen auf einer als Schleichweg bekannten Straße in der ländlichen Westpfalz aufgefallen war. Vielleicht aber auch, weil der wegen Unfallflucht und Wildereivorwürfen polizeibekannte 38-jährige Fahrzeughalter nach einem Kennzeichenabgleich gezielt kontrolliert wurde. Die beiden Tatverdächtigen waren gestern ab dem späten Nachmittag nacheinander im saarländischen Sulzbach festgenommen worden und sitzen nun also in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter gehe davon aus, so Oberstaatsanwalt Orten,
dass die beiden Tatverdächtigen in einem Kastenwagen im Kreis Kusel unterwegs waren, um dort zu wildern. Man hat dann später bei der Festnahme auch dieses Fahrzeug gefunden und auch dann befand sich noch eine große Anzahl von erlegten Wildtieren in der Ladefläche dieses Kastenwagens. Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die Tat gemeinschaftlichen Mord darstellt.
Denn die beiden sollen mit einer Schrotflinte und einem Einlader-Jagdgewehr auf die uniformierten Polizisten gefeuert haben, um eine Straftat, nämlich die Wilderei, zu verdecken. Das wäre ein Mordmerkmal.
Im Moment gehen wir also davon aus, dass mindestens zwei Waffen verwendet wurden. Und wir gehen auch davon aus, dass diese zwei Waffen von den beiden Beschuldigten genutzt wurden, also dass jeder geschossen hat.
Die 24-jährige Polizeianwärterin starb durch einen Schuss aus der Schrotflinte, folgern die Ermittler aus dem Verletzungsbild. Ihr 29-jähriger Kollege wurde viermal getroffen mit Patronen, die der Täter jedes Mal neu ins aufgeklappte Gewehr nachladen musste. Der Kommissar starb, als die Rettungskräfte eintrafen. Die Tatverdächtigen hatten keine Verletzungen, aber der Kastenwagen war so beschädigt, dass Einschüsse die Ursache sein könnten. Der ältere Tatverdächtige hatte Personalausweis und Führerschein am Tatort gelassen, legte damit selbst eine heiße Spur. Es gehöre in Deutschland nicht zum polizeilichen Alltag, so Oberstaatsanwalt Gehring.
Dass jemand auf offener Straße mit Jagdwaffen anfängt zu schießen und das Feuer öffnet, bloß weil er vielleicht beim Wildern erwischt wird. Deswegen ist der Fall verstörend.
Der Eindruck von Männern mit schwachen sozialen Bindungen und ungeordneten wirtschaftlichen Verhältnissen drängt sich den Ermittlern auf. Insolvenz, Unfallflucht, Entzug der Waffenerlaubnis aufgrund mangelnder Zuverlässigkeit, so Stichworte aus dem Leben des 38-jährigen Kaufmanns, noch nicht alles im Detail bestätigt. Vorstrafen gab es wohl nicht, aber es könnte sein, dass der Wildhändler ohne Jagdschein mit Wilderei sein Leben finanzierte und der mutmaßliche Komplize auch. Wahrscheinlich ist es der 32-Jährige, den ein verpixeltes Bild-Zeitungsfoto zeigt, wie er gestern Abend in Sulzbach abgeführt wird. Vorm Bauch eine blutverschmierte weiße Wildmetzgerschürze. Die Polizei soll ihn beim Zerlegen der Tiere angetroffen haben.
Die mutmaßlichen Polizistenmörder sind in Untersuchungshaft, Anke Petermann berichtete. In Köln begann derweil heute ein Prozess, der allein wegen des Angeklagten spektakulär werden könnte. Thomas Drach ist einer der bekanntesten Schwerverbrecher im Land, seit er vor über 25 Jahren den Hamburger Millionär und Kunstmäzen Jan-Philipp Remzma entführte und damit Millionen erpresste. Nun steht der zwischenzeitlich dafür Verurteilte und wieder auf freien Fuß gekommene Drach wieder vor Gericht. Felicitas Böselager hat den Prozessauftakt beobachtet.
Es war ein holpriger Prozessauftakt an diesem Vormittag im Kölner Landgericht. Mit rund 2,5 Stunden Verspätung konnte die Hauptverhandlung gegen Thomas Drach und den Mitangeklagten Eugen W. beginnen. Zunächst dauerten die Sicherheitskontrollen der Prozessbeobachter länger als erwartet. Dann musste die Verhandlung unterbrochen werden, weil Eugen W. über Kopfschmerzen klagte. Thomas Drach muss sich vor Gericht wegen 4 Raubüberfällen auf Geldtransporter in den Jahren 2018 und 2019 verantworten. Dabei soll er in 2 Fällen Geldboten angeschossen und schwer verletzt haben. Deshalb lautet die Anklage neben schwerem Raub auch auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung, sagt der Sprecher des Kölner Landgerichts Jan Ort.
Neben einer hohen Freiheitsstrafe steht für den Angeklagten die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung im Raum.
Thomas Drach hat ein langes Vorstrafenregister. Er steht insgesamt zum 8. Mal vor Gericht. Für die Entführung des Erben der Hamburger Tabakdynastie Remzma, Jan-Philipp Remzma, vor 25 Jahren, wurde Drach zu knapp 15 Jahren Haft verurteilt. Im Oktober 2013 wurde er aus dem Gefängnis entlassen und setzte sich ins Ausland ab. Sowohl Thomas Drach als auch sein mutmaßlicher Komplize Eugen W. wollen von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen und im Prozess keine Angaben machen. Zuvor hatte Drach die Vorwürfe bestritten. Seine Anwälte sehen keine stichhaltigen Beweise gegen ihren Mandanten. Der Prozess soll bis Ende September 2022 gehen. Bislang sind 53 Verhandlungstage angesetzt.
Felicitas Böselager berichtete. Kaum ein Problem beschäftigt die deutsche Industrie derzeit so sehr wie der anhaltende Chipmangel, egal ob diese in Autos oder Spülmaschinen zum Einsatz kommen. Die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern ist hier so schmerzhaft, dass in der EU sogar milliardenschwere Förderprogramme aufgelegt werden, um die eigene Chipproduktion in Europa auszubauen. Da passt es natürlich überhaupt nicht ins Bild, zur gleichen Zeit einen deutschen Hersteller, Siltronic, ausgerechnet an asiatische Investoren zu verkaufen. Und folgerichtig hat die Bundesregierung einen solchen Verkauf gestern auch nicht genehmigt. Die Hintergründe erklärt Martin Polanski.
Es hätte ein großer Deal werden können. Für 4,35 Milliarden Euro wollte der taiwanesische Hersteller von Siliziumscheiben Global Wafers den deutschen Rivalen Siltronic übernehmen. Die weltweite Nummer 3 wäre um die weltweite Nummer 4 gewachsen, verbunden mit einer Bestandsgarantie für die deutschen Siltronic-Standorte. Aber der Deal ist geplatzt, denn das Bundeswirtschaftsministerium hätte den Deal prüfen und genehmigen müssen und diese Genehmigung ist ausgeblieben mit der Begründung, dass die notwendigen Prüfungsschritte innerhalb der börsenrechtlichen Frist nicht abgeschlossen werden konnten. Also kein Abschluss der Prüfung, keine Genehmigung und damit keine Übernahme. Der Vorgang hat 2 Ebenen, eine rechtliche und eine politische. Rein rechtlich verweist das Wirtschaftsministerium darauf, dass mit dem Ablauf der Frist das Verfahren gegenstandslos geworden ist. Global Wafers kann gegen die Nichtentscheidung mutmaßlich nicht mal vor Gericht ziehen. Das Wirtschaftsministerium betont in diesem Zusammenhang, dass die chinesischen Behörden erst kürzlich ihre Genehmigung erteilt hätten. Für die Prüfung der hiesigen Behörden sei schlicht zu wenig Zeit gewesen. Aber der Vorgang hat eben auch eine politische Ebene. In den letzten Jahren hat sich in Deutschland und Europa immer mehr die Haltung durchgesetzt, dass Schlüsselindustrien bei Übernahmen im Zweifelsfall geschützt werden sollen. Und Siltronic produziert mit den Siliziumscheiben Grundmaterial für Halbleiterchips. Die sind derzeit weltweit knapp, worunter etwa die deutschen Automobilhersteller leiden, Stichwort Lieferengpässe. Inzwischen ist es das erklärte Ziel der Europäischen Union, im Bereich Mikroelektronik unabhängiger zu werden mit hiesigen Unternehmen. Deutschland hat bereits unter dem früheren CDU-Wirtschaftsminister Altmaier die Außenwirtschaftsverordnung geändert, um Unternehmensübernahmen in Schlüsselsektoren genauer zu prüfen und im Zweifelsfall nicht zu genehmigen. Auch der neue grüne Wirtschaftsminister Habeck dürfte diesen Kurs weiterführen. Allerdings auf Kosten von Investitionen aus Drittländern, die zukünftig im Zweifelsfall ausbleiben werden. So dürfte Siltronic kein Einzelfall bleiben. Der nicht genehmigte Deal steht eher für ein grundsätzliches Umdenken, auch wenn sich das Wirtschaftsministerium auf eine rein rechtliche Begründung zurückzieht.
Der Chiphersteller Siltronic bleibt deutsch, Martin Polanski berichtete. Und das waren die Informationen am Abend. Fürs Interesse dankt Theo Gers.